Wir wollen unbedingt mehr grünen Strom, aber oft verschwenden wir den, weil er gerade in dem Moment nicht gebraucht wird, wo er erzeugt wird. Eine neue Idee will große Rechenzentren als Speicher nutzen. Ob das aufgeht, das ist eines unserer Themen heute. Außerdem der Sternenhimmel im Dezember, der zeigt sich in voller Pracht und was es da Spannendes zu entdecken gibt. Mehr dazu am Ende der Sendung. Aber zuerst, was können wir von der AIDS-Pandemie für Corona lernen?
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
Heute ist Welt-AIDS-Tag. Seit inzwischen 40 Jahren weiß man, dass hinter der Krankheit ein Virus steckt, das HIV-Virus. Heilen kann man AIDS zwar bis heute nicht, aber die Behandlung mit Medikamenten, die ist inzwischen so ausgereift, dass man an AIDS nicht mehr sterben muss, so man denn Zugang zu den Medikamenten hat, muss man auch immer dazu sagen. Wer mit dem HIV-Virus dann infiziert ist, muss sein Leben nicht mal mehr groß einschränken. Das wünschen wir uns ja eigentlich auch alle für Corona. Könnten wir also nicht aus dem Umgang mit HIV etwas lernen für diese Pandemie, die unser Leben gerade maßgeblich beeinflusst? Moritz Pompel.
Ohne die Tabletten wäre Sabine Weinmann wohl seit 25 Jahren tot. Sie war damals Anfang der 80er Jahre schwer an AIDS erkrankt. Ihre Vermieterin war gleichzeitig ihre Begleiterin für den Notfall, erzählt die heute 63-Jährige.
Damals ging ja die Begleitung, das war ja schon auch immer noch als Sterbebegleitung gedacht. Und ich bin raus in den Garten irgendwie getappelt mit meinem Infusionsständer, habe mich da in den Garten gelegt und ich war wirklich dünn. Also ich war 40, 39 Kilo.
Dann kam die erste erfolgversprechende Therapie. 3 Tabletten gegen das HIV-Virus. 1996 war das, erinnert sich der Berliner Infektiologe Dietmar Schranz.
Seither haben wir alle unsere Patienten mit einer Dreifachtherapie behandelt und seither hat sich das Bild der Krankheit geändert.
Die 3 Mittel bekämpfen das Virus an unterschiedlichen Stellen. Dadurch kann es weniger gut entwischen. Die Medikamente gegen HIV haben sich nicht nur bei Patienten im fortgeschrittenen Stadium bewährt, wie bei Sabine Weinmann, sondern auch als Postexpositionsprophylaxe, kurz PEP. Hat sich eine Person möglicherweise mit dem Virus angesteckt, kann eine 4-wöchige Therapie die Infektion verhindern. Dieses PEP-Modell lässt sich auf Corona übertragen, auch wenn die Medikamente hier etwas anders funktionieren. Christoph Spinner ist Infektiologe am Münchner Klinikum rechts der Isar. Er kommt eigentlich aus der HIV-Forschung.
Das Prinzip an sich ist vergleichbar. Bei HIV setzt man derzeit antivirale Medikamente ein, also Tabletten, die die Vermehrung von HIV verhindern. Bei den SARS-CoV-2-neutralisierenden Antikörpern hingegen setzt man direkt Abwehrstoffe ein.
Also Antikörper, die sich an die Viren heften und sie unschädlich machen. In der Frühphase von Covid-19 können die Antikörper einen schweren Verlauf verhindern. Die Mediziner haben sich noch eine weitere Therapiemöglichkeit bei HIV abgeschaut, die PrEP, also die sogenannte Präexpositionsprophylaxe, bevor es überhaupt Kontakt zum Erreger gab. Bei HIV hat sie das Sexualleben, etwa zwischen einer HIV-positiven und einer negativen Person, geradezu revolutioniert. Dietmar Schranz.
Die PrEP ist die tolle Erkenntnis, dass wenn man 2 Medikamente nimmt, regelmäßig nimmt, dass man sich dann mit HIV nicht mehr anstecken kann. Und es ist zum einen für viele Menschen eine Befreiung von Angst, die einfach jetzt wissen, ich muss nicht immer fürchten, es passiert irgendwas beim Sex. Und es führt auch dazu, dass sich einfach weniger Menschen insgesamt anstecken.
Die vorsorgliche Einnahme soll jetzt auch bei Corona kommen. Wieder mit künstlich hergestellten Antikörpern. Für Menschen, die besonders gefährdet sind, sagt Christoph Spinner.
Menschen, die chronisch krank sind, zum Beispiel nach Herz-, Lungen-, Nierentransplantation, aufgrund chronischer Leukämien oder auch anderer chronischer Immunschwächeerkrankungen, die trotz dreimaliger mRNA-Impfung nachweislich keine Antikörperimmunität gegen Covid-19 aufbauen, diese Menschen können wir durch die im Labor hergestellten künstlichen Antikörper schützen.
In Frankreich ist es schon soweit und bei uns wird es wohl nicht mehr lange dauern. Auch Menschen in Pflege- und Altenheimen könnten vorsorglich mit den Antikörpern behandelt werden. Kleine Einschränkung, Es braucht alle 4 bis 6 Wochen eine Infusion. Und noch ist unklar, ob die Antikörper auch gegen neue Varianten wie Omikron wirken werden. In einem entscheidenden Punkt ist die Corona-Forschung der HIV-Forschung aber weit voraus. Bei den Impfungen. Dietmar Schranz.
Ich war auch einer derjenigen, die vor 1,5 Jahren gesagt haben, vergesst das mit dieser Corona-Impfung. Das wird niemals so schnell gehen. Und natürlich war ich fassungslos und habe mich riesig gefreut, dass es tatsächlich so gut geklappt hat. Und auch ein bisschen neidisch, dass wir im HIV-Bereich jetzt seit Jahrzehnten forschen und dass es irgendwie nicht weitergeht, dass es mehr Rückschläge als Fortschritte gibt.
Doch auch ohne Impfung gibt es bei HIV Hoffnung, nämlich, dass das Virus verschwinden könnte, wenn genügend Betroffene mit den vorhandenen Medikamenten behandelt werden.
Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Das macht heute Priska Straub. Mhm. Priska, los geht's mit winzigen Plastikteilchen.
Ja, das sogenannte Mikroplastik. Das findet sich inzwischen ja überall in der Umwelt und leider eben auch längst in unserem Körper. Mhm. Kommt über das Trinkwasser, über die Nahrung. Und jetzt konnte man nachweisen, was man schon länger vermutet hatte. Die Kunststoffteilchen, die gelangen sogar in unser Gehirn.
Ins Gehirn? Wie groß sind diese Teilchen dann?
Ja, 2 Mikrometer und natürlich kleine. Das sind 0,002 Millimeter. Die schaffen ist durch die Bluthirnschranke.
Diese Bluthirnschranke, die soll ja das Gehirn eigentlich schützen.
Ja, das ist so eine biologische Barriere sozusagen zwischen der eigentlichen Hirnsubstanz und dem Blut. Er funktioniert wirklich als Filter. Und man hat in Tierversuchen eben gesehen, in dem Fall bei Mäusen, denen hat man systematisch Mikroplastik in die Nahrung gemischt. Und schon wenige Stunden danach ist das Mikroplastik tatsächlich in bestimmten Gehirnzellen nachweisbar gewesen.
Und weiß man auch schon, was dieses Mikroplastik dann im Gehirn anstellt?
Ja, teilweise weiß man das. Also in jedem Fall, es reichert sich dort an und zwar in den Mikrogliazellen. Das ist so eine verästelte Struktur. Ausgerechnet die ist beschäftigt mit der Abwehr von schädlichen Stoffen und das Mikroplastik löst dort Entzündungen aus. Das heißt, die Zellen werden geschädigt. Letztendlich sterben viele von ihnen ab. Und man weiß ja, Mikroplastik steht ja schon länger im Verdacht, bei der Entstehung von Alzheimer beteiligt zu sein, von Parkinson. In diese Richtung will man jetzt weiter forschen. Dann was ganz anderes, ein herausragender Fund in Chile. Da ist eine neue Dinosaurierart entdeckt worden. Eine Art Bindeglied zwischen 2 bekannten Formen, die wir schon kennen. Einerseits der urtümliche Stegosaurus.
Der Stegosaurus, das ist der mit den Stacheln am Schwanz?
Ganz genau, mit den Stacheln. Auf der anderen Seite steht der schon fortschrittliche Ankylosaurus. Den kennt man wahrscheinlich weniger.
Nee, wie sieht der nochmal aus?
Das ist ein großer, ziemlich stämmiger Dino, rund 9 Meter lang, mehrere Tonnen schwer. Der hat so robuste, hufförmige Füße, Panzerung aus Knochenplatten, aber das absolut charakteristischste ist der knöcherne Schwanz, das ist nämlich eine Schwanzkeule. Damit konnte er schwingen und alles zerschmettern, was in seine Nähe kam.
Und diese beiden Gruppen, die sind offenbar irgendwie miteinander verwandt?
So ist es. Bisher wurden sie aber eben immer anatomisch getrennt voneinander beschrieben. Und diese neu beschriebene Dinoart, der sogenannte Stegurus elengassen, der hat eben eine Kombination aus Merkmalen von beiden Gruppen. Der Schädel, der sieht aus wie bei einem Ankylosaurer, also die neue Form und der Rest des Skeletts, die ist noch sehr stegosaurierartig. Und der Schwanz, das ist lustig, ist eine Mischung, das ist besonders eindrucksvoll, eine Mischung aus Stachel und Schwanzkeule.
Stegurus elengassen, ja. Muss ich mir merken.
Und dann gibt es eine weitere spektakuläre Entdeckung, auch aus Chile, und zwar mit dem Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte in der Atacama-Wüste. Die hat 2 supermassereiche schwarze Löcher aufgespürt.
Was ist an denen so besonders?
Ja, gibt es mehrere Dinge. Das eine ist so nah an der Erde, wie man noch nie ein Duo aus schwarzen Löchern beobachtet hat.
Also nah heißt der wahrscheinlich immer noch ziemlich weit weg.
Ja, fast 90 Millionen Lichtjahre, aber der bisherige Rekord für ein Paar aus schwarzen Löchern ist 470 Millionen Lichtjahre, also ist nicht schlecht. Und dann gibt es noch was. Die beiden schwarzen Löcher liegen sehr nah beieinander, 1600 Lichtjahre nur. Das ist der engste jemals gemessene Abstand zwischen 2 schwarzen Löchern. Das größere, das liegt direkt im Zentrum der Galaxie. Das kleinere, das zweite, ist etwas am Rand und viel schwerer war es zu entdecken. Und interessant ist es vor allem, weil die beiden dabei sind, zu einem einzigen, einem ganz gewaltigen schwarzen Loch zu verschmelzen. In rund 250 Millionen Jahren ist es so soweit, aber was wir jetzt beobachten, ist sozusagen schon eine Vorstufe davon und ist natürlich interessant für die Astronomen, die wollen viel besser verstehen, wie diese extrem riesigen schwarzen Löcher überhaupt wachsen können, überall im Kosmos.
In 250 Millionen Jahren verschmelzen zwei schwarze Löcher. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann ging es um verwandte Dinos und Plastik im Gehirn. Das waren die Kurzmeldungen mit Priska Straub. Man muss sich schon noch ein wenig gewöhnen an den Klang der Elektroautos. Immer mehr davon sind ja auf unseren Straßen unterwegs. Und gerade weil die außen so leise sind im Vergleich zu den Benzin- und Dieselmotoren, überhört man sie manchmal. Das wird sich bald ändern. Das ist inzwischen geregelt. Die brauchen dann Geräusche an der Außenseite. Aber setzt man sich mal rein in ein E-Auto, dann stellt man fest, auch drinnen gibt's hohe, pfeifende und manchmal sogar heulende Geräusche. Die kommen vom Elektromotor und dem Getriebe und die können ganz schön nerven. Ein neuer Zweig in der Fahrzeugakustik tüftelt jetzt an Gegenmaßnahmen, zum Beispiel an der Universität Magdeburg. Frank Grotelüschen berichtet.
Eingestiegen, angeschnallt, den Startknopf gedrückt und los geht's. Erstaunlich zügig beschleunigt das Gefährt, und zwar ohne das Gebrumme eines Verbrenners. Doch völlig lautlos ist das Elektroauto nicht.
Wir haben durchaus das Problem tonaler Störungen,
sagt Florian Doleschall von der Uni Magdeburg.
Tonale störende Geräuschkomponenten sind so etwas, das man sich landläufig als Pfeifen vorstellen kann, so Pfeifgeräusche. Die können zum Beispiel vom Elektromotor kommen oder auch vom Getriebe. Und obwohl der Pegel dieser Geräuschkomponenten doch relativ klein ist, können diese durchaus störend auf die Fahrzeuginsassen wirken.
Der Grund? Geräusche, die einen tonalen Charakter haben, die also irgendwie singen oder kreischen, nerven unser Ohr oft mehr als ein diffuser, tonloser Lärm, etwa das Dröhnen eines Dieselmotors. Nun lassen sich die Innenraumgeräusche eines Elektroautos zwar per Schalldämmung mildern, aber das reicht oft nicht. Deshalb setzt Doleschall auf eine zusätzliche Strategie.
Wir fügen dem Fahrzeuginnengeräusch zusätzliche Geräuschkomponenten hinzu, wobei wir sogenannte subharmonische hinzufügen. Das heißt, Teiltöne dieses Geräusches dem Fahrzeuginnengeräusch hinzufügen. Und hierdurch erreichen wir, dass die tonale Komponente als tiefer wahrgenommen wird.
Die Idee: mischt man einem Pfeifen eine subharmonische hinzu, also einen Ton, der eine oder zwei Oktaven tiefer ist, erscheint das Geräusch erträglicher, eine Art akustische Täuschung. Im Auto sollen diese subharmonischen über die Lautsprecher eingespielt werden.
Das soll auch möglichst für den Fahrer unbemerkt geschehen. Das heißt, diese hinzugefügten Geräuschkomponenten müssen auch unbedingt die Charakteristika der Fahrsituation berücksichtigen und dementsprechend auch auf die aktuelle Situation angepasst werden, weil wenn die hinzugefügten Geräusche nicht zur Fahrsituation, also zum Beispiel zur aktuellen Beschleunigung passen, dann werden diese Geräusche eben auch schnell als fremd oder unnatürlich wahrgenommen.
Nur, welche Zusatzsignale sind am wirkungsvollsten? Um das zu klären, initiierte Doleschall einen Test und programmierte synthetische Innenraumklänge, einige mit mehr, andere mit weniger subharmonischen. Zusätzlich war noch etwas Rauschen beigemischt, mal leiser, mal lauter. Diese Sounds spielte er 20 Testpersonen vor und bat um deren Einschätzung. Welche Geräusche klingen halbwegs angenehm, welche nerven? Das Ergebnis?
Letztendlich war das Signal am angenehmsten, das die subharmonischen hatte, die zu der größten Erhöhung der Lautheit geführt haben. Das war für uns ein Stück weit überraschend, weil das müsste ja eigentlich als unangenehm wahrgenommen werden, aber dem war nicht so.
Offenbar funktioniert die akustische Täuschung mit den hinzugemogelten tiefen Tönen so gut, dass das Ohr selbst einen höheren Lärmpegel gern in Kauf nimmt. Dem Signal noch Rauschen beizumischen, half dagegen wenig. Diese Sounds wurden von den Testpersonen als eher unangenehm eingestuft. Nun möchte Florian Doleschall gemeinsam mit Fachleuten der RWTH Aachen die Ergebnisse verfeinern. Er will seine Tests statt mit synthetischen Sounds mit echten, per Mikrofon aufgenommenen Geräuschen wiederholen.
Könnte natürlich sein, dass in der Praxis andere Effekte auftreten, insbesondere beim Rauschen. Da könnten insbesondere nochmal Verdeckungseffekte auftreten, also dass Supramolische zum Beispiel stärker verdeckt werden können. Spätestens in einem Jahr werde ich da die Ergebnisse dazu haben.
Ergebnisse, die der Autoindustrie nützliche Hinweise geben könnten für ein möglichst angenehmes Elektrofahren.
IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Wenn Deutschland in wenigen Jahrzehnten klimaneutral werden soll, dann muss vor allem immer mehr grüner Strom erzeugt werden. Also durch Wind, Sonne, Biogas und so weiter. Diese Energieträger, die kann man zwar jetzt massiv ausbauen, aber ein Problem, das bleibt. Wir müssen den Strom im großen Stil speichern können. Zumindest mal für ein paar Minuten oder ein paar Stunden, weil er manchmal eben nicht dann erzeugt wird, wenn wir ihn gerade brauchen. Für solche Riesenspeicher, da gibt es viele Ideen, aber bislang noch keinen Durchbruch. Der Informationsdienst Bloomberg New Energy Finance hat zusammen mit Partnern aus der Industrie jetzt mal eine Stelle analysiert, die kommt einem nicht unbedingt als erstes in den Sinn dafür, und zwar Rechenzentren. Und die haben behauptet, ja, da steckt Potenzial drin. Wie das funktionieren soll, das hat mein Kollege Wolfgang Kasenbacher recherchiert. Wolfgang, was hat jetzt ein Rechenzentrum mit Stromspeicher zu tun?
Also ein Rechenzentrum, wenn es denn halbwegs bedeutsame Aufträge ausführt, hat eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und hat Generatoren, um eben auch bei Stromausfall mindestens mal kontrolliert seine Computer herunterfahren zu können. Besser, sie natürlich so lange aufgrund eigener Stromversorgung weiter betreiben zu können, bis hoffentlich dann das öffentliche Stromnetz wieder einsetzt. Und die Überlegungen sind, inwieweit man diese Vorrichtungen eben zur Unterstützung des öffentlichen Stromnetzes einsetzen könnte.
Solche Rechenzentren sind ja zentral in allem, was wir tun, vor allem wenn es um die vielen digitalen Anwendungen geht, die wir nutzen. Versuchen wir uns das mal bildlich vorzustellen, in klein. Da steht so ein Rechenzentrum, das braucht ziemlich viel Strom. Und wir haben, sagen wir mal, einen Windpark, der erzeugt viel Strom, aber nicht immer. An welcher Stelle kann ich die beiden verbinden mit diesen Charakteristika, die du angesprochen hast?
Also mir läge auf der Zunge zu sagen, über die Steckdose, ja, weil so oder so speist sich auch ein Rechenzentrum aus dem öffentlichen Stromnetz und nimmt den Strom, den es bekommen kann, nimmt natürlich preisgünstigen Strom, muss es, denn der Stromverbrauch ist inzwischen ein wesentlicher Kostenfaktor für Rechenzentren bei der Frage, zu welchen Preisen sie welche Dienste anbieten können. Und da stehen die Rechenzentren auch in Deutschland zum Beispiel, ja auch in internationaler Konkurrenz zum Beispiel, dringen chinesische Anbieter ja massiv auch auf den deutschen Markt, die US-amerikanischen Bekannten sowieso.
Der Strom ist billig, wenn er produziert wird und gerade woanders nicht gebraucht wird. Das heißt, ich kann Aufgaben in so einem Rechenzentrum, das ist ja auch ein Punkt in dieser Studie, zeitlich so verschieben, dass ich dann rechne, in Anführungsstrichen, wenn eben gerade viel Strom da ist und der billig ist?
Selbstverständlich kann das Rechenzentrum das leisten. In Urzeiten vor 40 Jahren oder so, als wir unsere Jobs in Rechenzentren noch per Lochkarte eingeliefert haben, war es ja genau so, dass die rechenintensiven Jobs in der Nacht gerechnet wurden. Nur sind wir inzwischen eben ein bisschen weiter, haben eine weltweite Vernetzung. Irgendwo ist immer Tag, also irgendjemand...
Verschiedene Zeitzonen?
Genau, will immer gerade jetzt seine Dinge gerechnet haben und am Ende entscheidet der Kunde. Der Kunde hat einen Vertrag mit dem Rechenzentrumsbetreiber, wie schnell seine Jobs erledigt werden müssen versus wie langsam sie gerechnet werden dürfen, weil er, und sei es aus klimapolitischen Erwägungen, bereit ist, auf entsprechende Lücken im Stromverbrauch zu warten.
Jetzt gibt es an manchen Stellen in meinem Rechenzentrum Akkus, um bestimmte Stromschwankungen auszugleichen. Kann ich die füllen, wenn ich grünen Strom habe, den ich woanders nicht brauchen kann?
Ja, ich habe ein mehrstufiges System der Notstromversorgung. Das für die sehr kurzfristige Versorgung sind die Akkus in Einheiten, die man nennt unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV abgekürzt. Akkus mit Elektronik drumherum. Die Elektronik überwacht das Stromnetz, stellt fest, wenn da eben Aussetzer drin sind und schaltet dann auf den Akkubetrieb um. Dieser Akkubetrieb puffert sehr, sehr kurze Netzausfälle im Bereich von Sekundenbruchteilen, die aber eben schon lang genug sind, um unsere Prozessoren in den Computern, die ja im Bereich von Millionstelsekunden arbeiten, schon eben zum Absturz zu bringen. Dann halten die Akkus vielleicht für 2, vielleicht für 10 Minuten. In der Zeit wird sozusagen die zweite Stufe gezündet. Es werden Dieselgeneratoren üblicherweise hochgefahren und die können dann, solange Diesel da ist, auch das Stromnetz, das öffentliche Stromnetz längerfristig ersetzen.
Das klingt jetzt nicht so, als ob da wahnsinnig viel Potenzial in so einem Rechenzentrum steckt, um wirklich Probleme in der Energiewende zu lösen.
Naja, vor allen Dingen ist die Logik ein wenig absurd. Man müsste ja schon Hellseher oder Gott sein, um verlässlich vorhersehen zu können, wann denn oder wie lange denn diese unterbrechungsfreie Stromversorgung in einem Rechenzentrum nicht benötigt wird. Da ist ja ziemlich viel Geld rein investiert worden mit dem einzigen Zweck und Ziel, dass der Rechenzentrumsbetreiber seinen Kunden zusichern kann, dass ohne Computerabsturz ununterbrochen in einer verlässlichen Zeit der entsprechende Job erledigt wird. Entweder verzichte ich darauf, dann geht das Rechenzentrum pleite, dann aber könnte ich natürlich auch die unterbrechungsfreien Stromversorgungen dem öffentlichen Netz zur Verfügung stellen. Oder aber ich muss sagen, nee Leute, tut mir leid, aber meine unterbrechungsfreie Stromversorgung brauche ich fürs Rechenzentrum. Dafür habe ich sie angeschafft und dafür ist sie da.
Wenn da so wenig Potenzial drinsteht, wenn es nichts bringt, wer hat denn ein Interesse dann, solche Studien überhaupt auf den Markt zu bringen?
Ich würde mich anhand der ewigen Krimi-Devise orientieren, Folge der Spur des Geldes. Es ist eben jetzt gerade mit dem Aufbruch in Sachen Klimapolitik Geld auf der Straße, das dafür ausgegeben wird. Das ruft natürlich neue Glücksritter auf den Plan. Und auch mit Studien kann man eben Geschäft machen, kann Folgeaufträge versuchen zu gewinnen für Vorträge, für Beraterjobs. Also müsste man sehr sorgfältig recherchieren, wer sind die Verfasser, welche Motive haben die, eine solche Studie zu erstellen und wer hat dafür bezahlt und winkt gegebenenfalls mit weiterem Geld.
Welchen Beitrag können Rechenzentren bei der Energiewende leisten? Scheint, als ob der Beitrag relativ klein ist. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Wolfgang Kausenbacher.
Gern.
Und jetzt zum Schluss der Sendung lassen wir unsere Gedanken schweifen, richten den Blick nach oben in den wunderschönen Nachthimmel mit all seinen Gestirnen und Gestalten. Da gibt es gerade im Dezember wieder einiges zu entdecken, der Sternenhimmel mit Yvonne Meyer.
Der Dezember ist der Monat der Nacht. Am 21.12. ist Wintersonnenwende, der kürzeste Tag im Jahr. Nur 8 Stunden und 21 Minuten ist die Sonne über dem Horizont. Und natürlich die längste Nacht. Das heißt, ab spätestens 18.30 Uhr wird es stockfinster bis morgens um 6 Uhr ungefähr. Und in der langen Nacht kann man besonders viel sehen. Die hellsten Sterne des Nordhimmels in den Wintersternbildern. Orion, großer und kleiner Hund, dem Fuhrmann, den Zwillingen und dem Stier. Die sind sehr hell, denn es gibt junge, heiße Sonnen in diesen Sternbildern. Und auch alle Planeten gibt's zu bestaunen im Dezember. Der besondere Tipp für diesen Monat, die Venus, unser Abendstern. Die durchläuft nämlich Phasen, ähnlich wie der Mond. Und sie wird von der Vollvenus zur Sichel. Und das ist jetzt gut zu beobachten. Denn als sogenannter innerer Planet zieht die Venus immer wieder zwischen Erde und Sonne hindurch. Und kurz davor dreht sie uns immer mehr ihre unbeleuchtete Planetenhälfte zu, so wie jetzt gerade. Im Fernglas sehen wir sie nur noch als Sichel, die jeden Abend etwas schmaler wird. Mit dem bloßen Auge sehen wir nur einen hellen Punkt. Und dann verabschiedet sich die Venus und verschwindet von unserem Abendhimmel. Aber nicht traurig sein, denn sie kommt natürlich wieder als Morgenstern, etwa 2 Wochen später. Und in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember gibt es Sternschnuppen zu zählen. Und zwar nicht irgendwelche, sondern der schönste Sternschnuppenschauer des ganzen Jahres kommt. Die Geminiden, die aus dem Sternbild Zwillinge zu kommen scheinen. Bis zu 150 Schnuppen pro Stunde sind da möglich, aber zu einer etwas unbequemen Uhrzeit, denn bis um 3 Uhr morgens stört der Mond am Nachthimmel. Immerhin, weil der offizielle Höhepunkt erst nach Sonnenaufgang ist und die Geminiden über einen langen Zeitraum flitzen, können sie auch in den dunklen Morgenstunden Ausschau halten, also bis etwa 6 Uhr morgens. Mehr zum Sternenhimmel im Dezember, den Sternbildern und Planeten finden Sie unter br.de/sternenhimmel.
Und soweit war's das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.